Deutschlandfunk, der Tag.
I'm very clear. I think that this is a system that could not be used without having the control about the aims, and this is why we do not send this. Being the country in Europe that is doing the most in supporting Ukraine, this is the position I have.
Er ist da ganz klar. Also Olaf Scholz selbst, sagt er. Der Taurus sei ein Marschflugkörper, bei dem man die Kontrolle nicht aus der Hand geben dürfe. Und deshalb schicken wir auch keinen Taurus in die Ukraine. Wir liefern Kiew ja innerhalb der europäischen Staaten sowieso schon die meiste Unterstützung. So hat es Olaf Scholz gefühlt schon 100-mal erklärt, an diesem Dienstag auch in Stockholm wieder. Und wir wollen jetzt auch nicht weiter darauf rumreiten. Es ist nur so, dass in der Ukraine selbst die Wut und auch die Frustration immer mehr zunehmen angesichts des russischen Aggressors auf der einen und einem zögerlichen Westen auf der anderen Seite. So nehmen viele Menschen in der Ukraine es jedenfalls wahr. An diesem Dienstag ist nun der US-amerikanische Außenminister nach Kiew gereist. Und ob er Waffen im Gepäck hatte, unter anderem darüber sprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin vor Ort. Außerdem geht es um ein neues, heute in Berlin vorgestelltes Gutachten zur Migrationspolitik. Spoiler, Zuwanderung begrenzen durch einfache Antworten ist nicht. Der Dresdner Demokratieforscher Hans Vorländer meint,
dass natürlich auch Ankündigungspolitiken, dass man etwas in einem großen Stil tun möchte, sehr gefährlich sind, weil sie Erwartungen wecken, die nicht erfüllt werden können.
Auch dazu gleich mehr. Das ist der Tag am Dienstag, 14. Mai 2024. Moin und herzlich willkommen, sagt Barbara Schmidt-Mathier. Zum vierten Mal seit Kriegsbeginn ist US-Außenminister Tony Blinken in der Ukraine bei Gastgebern, die allmählich nicht mehr so ganz verstehen, warum es so lange dauert mit den Waffenlieferungen. Der Durchbruch im US-Kongress, also die Freigabe eines 60 Milliarden Dollar-Pakets, liegt Wochen zurück. Und trotzdem muss der US-Außenminister auch bei diesem Besuch das Partnerland wieder um Geduld bitten. Auf X, früher Twitter, hat Tony Blinken geschrieben, er sei nach Kiew zurückgekehrt. Ich bin ein bisschen gestolpert über diese Formulierung und habe unsere Korrespondentin in Kiew, Rebecca Barth, gefragt, ob diese Formulierung nicht ein bisschen anbiedernd ist.
Ach, ich weiß gar nicht, ob ich da so drüber urteilen möchte. Es ist natürlich so, dass jegliche internationale Gäste, Politikerinnen und Politiker, die hier ankommen, hier morgens aus dem Zug steigen, wir kennen es mittlerweile, und sagen Solidarität, weitere Unterstützung. Wir stehen an der Seite der Ukraine. Die Menschen hören das seit 2 Jahren. Ich kann mich gut daran erinnern, als die ersten ausländischen Gäste kamen, gerade wenige Monate nach Beginn des Angriffskrieges, da hatte das einen sehr großen Effekt auch auf die Bevölkerung. Das haben die Menschen sehr gebraucht, auch als moralische Stütze. Heute ist das nicht mehr so tatsächlich.
Du beschreibst es, die Leute sind ein bisschen des Ganzen auch müde, weil sie sagen, naja, sie reden und sie kündigen an und genügend Waffen haben wir aber immer noch nicht.
Die Menschen sind natürlich total erschöpft nach 2 Jahren, über 2 Jahren Krieg. Es gibt viele Probleme einfach im Land. Die einen haben ihre Verwandten an der Front, die dort sterben, die dort verletzt werden. Die anderen überlegen sich, wie komme ich aus dem Land raus, damit mir genau das nicht passiert. Haben wir hier überhaupt noch eine Zukunft? Es gibt viele Menschen, die bewusst in ihre Heimatstädte zurückgekehrt sind, beispielsweise nach Kharkiv, was ja jetzt auch wieder sehr groß im Fokus steht, und dort aber unter ständigem Beschuss leben. Das drückt sehr auf die Psyche. Und in diesem ganzen Kontext ist es eine Zerreißprobe für die gesamte ukrainische Gesellschaft. Man erlebt auch ein bisschen eine Spaltung langsam dieser Gesellschaft. Und da obendrauf kommen eben die Partner der Ukraine, denen alle sehr, sehr dankbar sind. Aber wenn man sieht, dass es nicht reicht und dass es nicht vorwärts geht und dass geredet wird, jetzt aus ukrainischer Sicht geredet und geredet, aber einfach weiter gestorben wird, ohne dass Unterstützung einen merklichen Effekt hat. Im Gegenteil, wir erleben gerade eine Situation, wo wir auf der einen Seite viel über Munitionsmangel im Sinne von Artilleriemunition vor allem sprechen. Und das zweite große Problem ist die Luftverteidigung. Auch da fehlt Munition. Und das sind alles Dinge, die kommen jetzt nicht überraschend. Also das ist, man hat den Experten zugehört, die haben die Alarmglocken geschlagen und offenbar wurden die nicht gehört. Es wurde zu langsam dort gehandelt und da hat man aus ukrainischer Sicht einfach das Gefühl, dass doch im westlichen Ausland, in den Partnerstaaten, der Ernst der Lage nicht ganz verstanden wurde, zumindest nicht bei allen.
Wie groß ist denn die Sorge in der Regierung, aber auch in der ukrainischen Öffentlichkeit, dass da eine Art Abnutzung, auch emotionale Abnutzung bei den westlichen Partnern eintritt?
Ich weiß gar nicht, ob man davon Sorge sprechen kann. Ich würde eher sagen, das ist Frust. Also ich erlebe sehr viel Wut hier in der Ukraine, weil nach wie vor die Situation so ist, dass die allermeisten Menschen in der Ukraine sagen, wir sind bereit zu kämpfen und wir erwarten gar nicht von euch, dass ihr hier eingreift, sondern wir machen das alleine. Ihr müsst uns nur die dazu benötigten Waffen zur Verfügung stellen. Und man schaut sich Russland an, man schaut sich die russische Armee an, die zwar sehr groß ist und auch nicht zu unterschätzen, aber eben doch nicht unschlagbar. Und vor allem schaut man sich die russische Wirtschaftskraft an und da sieht man, dass die westlichen Partner viel, viel stärker sind. Das heißt, aus ukrainischer Sicht, man bekommt es nicht ganz zusammen. Man versteht einfach nicht, warum geht nicht ein Ruck auch durch Europa, durch die westlichen Staaten? Warum wird da nicht alles dafür getan? Weil wir könnten Russland zurückdrängen. Davon sind hier sehr, sehr viele Menschen überzeugt und sie sind bereit, das zu tun. Nach wie vor viele Menschen bereit, ihr Leben zu riskieren. Und man hat aber gelernt im Verlaufe dieser 2 Jahre, dass die Waffenlieferungen immer wieder so verzögert waren, dass man in eine Situation gekommen ist, in der die Front nahezu festgefahren ist und wo es immer schwieriger wird, da wieder Bewegung reinzubekommen.
Und genau an so einem Punkt sind wir ja jetzt auch wieder. Russlands Armee hat eine neue Front in der Region Charkiw im Nordosten des Landes eröffnet und zugleich gibt es dieses verzweifelte Warten auf die Waffen aus den USA. Da war so große Freude, als dieses lange erwartete Hilfspaket im US-Kongress endlich doch noch verabschiedet wurde nach Monaten des Stillstands. Nun gab es grünes Licht und trotzdem erzielt Russland, die russische Armee, gerade solche Erfolge und du sagst es schon, bei der Artillerie und bei der Luftverteidigung kommt einfach nicht genug an.
Ja, ich glaube, hier muss man ein bisschen differenzieren. Also die Erfolge, die Russland gerade hat im Nordosten des Landes, in der Region Charkiw, das sind keine riesigen Gelände, die dort eingenommen werden. Das sind eine Handvoll, vielleicht 2 Hände voll kleiner Dörfer in der Grenzregion, was total bitter trotzdem ist für die Ukraine. Und es herrscht auch hier darüber sehr viel Frust und auch Diskussion. Aber wo man sagen muss, also Artillerie bzw. allgemein das Munitionsproblem ist die eine Sache, aber die Ukraine hat auch ein paar andere Probleme, die nicht mit den westlichen Staaten zu tun haben, sondern wo die Ukraine ihre Hausaufgaben machen muss. Und das ist vor allem die Personalstärke der eigenen Armee. Die Ukraine schafft es nicht, seit 2 Jahren das System der Einberufung in die Armee so zu reformieren, dass es effektiv ist. Denen fehlen die Leute. Und es liegt nicht daran, dass alle Männer schon an der Front sind hier in der Ukraine. Es gibt verschiedene Statistiken, die zeigen, dass man hier durchaus noch das Potenzial hat, Millionen von Menschen zu mobilisieren, wenn man das denn wollte. Das ist das eine. Und dann wird auch durchaus kritisiert, dass, wenn wir uns jetzt diese Offensive in Charkiw anschauen, die ukrainischen Sicherheitsdienste davon wussten. Die Frage ist also, wie kann es sein, dass es den Russen trotzdem so leicht, in Anführungsstrichen, gelingt oder in so wenigen Tagen da vorzurücken? Aktuell scheint die Situation so zu sein, dass die Ukrainer die Situation langsam unter Kontrolle bekommen. Aber das ist doch eine etwas komplexere Situation oder die Problemlage ist etwas komplexer dort im Nordosten der Ukraine. Und viele gehen hier davon aus, dass es aber eigentlich ein Versuch ist, der Russen die ukrainischen Kräfte zu binden. Kirill Budanov, der Geheimdienstchef der Ukraine, hat heute gesagt, er geht davon aus, dass die Russen dort noch 3-4 Tage angreifen werden und dann den Bereich wechseln und in einer anderen Region angreifen. Hier in der Ukraine liest man diese ganzen Aktionen so, eben, dass die ukrainischen Truppen abgelenkt werden sollen und dadurch, dass sie eben so wenige sind, sind sie dann in der Situation, dass sie ihre Truppen verlegen müssen. Und man rechnet hier damit, dass der eigentliche Hauptschlag im Osten, in der Region Donetsk, erfolgen soll. Denn dort stehen die russischen Truppen gar nicht mehr so weit von wirklich strategisch wichtigen Städten in dieser Region entfernt. Und das ist eben die Gemengelage, das ist das Problem für die Ukrainer. Nicht nur, dass sie zu wenig Munition haben, sondern auch noch zu wenig Truppen. Und wenn sie die dann noch über diese wirklich sehr lange Frontlinie verschieben müssen, weil die Russen sie sozusagen, ich sag's mal einfach, ärgern in einigen Gebieten, die strategisch gar nicht so wichtig sind, dann ist es doch eine große Herausforderung für die Ukraine.
Und siehst du im Moment irgendwelche Anhaltspunkte? Ich meine, du hast so viele Defizite, Probleme jetzt der ukrainischen Seite aufgelistet, die es Kiew erschweren. Siehst du denn irgendeine Strategie, einen kleinen Durchbruch, wo auch die Ukraine irgendwie mal wieder ja, Land gewinnen könnte, buchstäblich?
Also es steht und fällt auf der einen Seite wirklich mit der Unterstützung aus dem Westen, weil das hängt zusammen. Wenn ich hier mit den Menschen spreche, dann sagen die, wir würden ja kämpfen. Aber wenn ich weiß, dass ich irgendwie an die Front gehe und dann habe ich nichts, um mich zu verteidigen, dann habe ich keine Munition. Naja, da ist meine Motivation dann auch noch nicht so hoch. Und das ist durchaus ein Gedanke, den ich verstehen kann. Viele Menschen denken das hier zusammen. Also ich sehe gerade, dass es wirklich, dass zwei Dinge passieren müssen. Es muss ein Ruck durch die ukrainische politische und militärische Führung gehen. Es müssen Reformen gemacht werden und schnell. Das Mobilisierungsgesetz ist zuletzt erneuert worden. Das tritt jetzt demnächst in Kraft. Da wird sich dann zeigen, ob das auch einen schnellen Effekt hat. Aber allein das Ringen um dieses Gesetz, da sind Monate ins Land gegangen. Ähnlich eben wie bei dem Ringen um Waffenhilfen aus dem Westen. Und da wünschen sich einfach viele Menschen hier in der Ukraine, dass man etwas vorausschauender plant, dass es nicht erst dazu kommt, dass, wie wir es hier erlebt haben, zwei große Wärmekraftwerke beispielsweise komplett zerstört werden, einfach weil der Luftverteidigung die Raketen ausgehen. Denn man weiß ja ungefähr, wie viele Raketen braucht man, mit wie vielen Raketen greift Russland an, wie viele Raketen hat so ein System noch. Das sind Dinge, die kommen nicht überraschend. Und da wünschen sich viele Ukrainerinnen und Ukrainer eben, dass nicht immer erst etwas Schlimmes passieren muss, bis dann der Westen sozusagen darauf reagiert.
Ich möchte auf einen anderen Punkt noch mit dir zu sprechen kommen, und das sind die Angriffe, die es seit längerem ja auch gibt auf russischem Boden, nämlich in der Grenzregion Belgorod, direkt ja auch nördlich gelegen von der ukrainischen Region Charkiw, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Russland meldet seit Tagen ukrainische Luftangriffe auf die Grenzregion Belgorod. Unter anderem gab es jetzt 15 Todesopfer in einem zerstörten Wohnhaus, also tote Zivilisten. Wie sicher können wir denn sein, dass es wirklich ukrainische Raketen waren?
Ich würde sagen, ganz generell sollte man mit offiziellen Verlautbarungen der russischen Seite vorsichtig sein. Und hier in der Ukraine hat sich offiziell auch niemand dazu geäußert. Es wird spekuliert darüber, dass das eine russische Bombe gewesen sein könnte, ein abgeschossenes Trümmerteil von einer Rakete. Und wir wissen aus der Erfahrung hier in der Ukraine, dass auch abgeschossene Raketenteile oder auch abgeschossene Drohnen, die Trümmerteile von diesen Drohnen, teilweise wirklich massiven Schaden anrichten können und Dutzende Menschen töten können und auch solche Schäden verursachen können. Wir haben das hier in der Ukraine auch schon erlebt. Und in diesem Kontext, denke ich, wäre es noch wichtig zu wissen, dass hier in der Ukraine sehr wenig Mitleid herrscht für getötete russische Zivilisten. Dieses Thema, was ist passiert in Belgorod, ist hier kein Thema. Man schaut sich das an, und nach über zwei Jahren sehr, sehr brutalem russischen Angriffskrieg haben die Menschen eher das Gefühl, so in die Richtung, jetzt wisst ihr mal, wie das ist, anstatt die Frage zu stellen, könnte das gegebenenfalls ein Kriegsverbrechen sein? Ist es unfair, dass russische Zivilisten sterben? Also diese Fragen beschäftigen die Menschen in der Ukraine nach zwei Jahren Krieg nicht mehr.
Ich nehme an, der ukrainischen Regierung ist ja auch gar nicht daran gelegen, dass es darum eine Debatte gibt.
Die Frage, was passiert mit westlichen Waffen, die wir geliefert haben, ist seit Beginn des russischen Angriffs ja ein Thema. Die westlichen Staaten wollen nicht, dass damit russisches Gebiet angegriffen wird. Wir hatten in der Vergangenheit Einheiten, das sind tatsächlich russische Kämpfer, die aber auf ukrainischer Seite kämpfen, die also dort die Grenze überschritten haben und in die Region Belgorod eingedrungen sind. Es hieß dann offiziell, sie haben mit dem ukrainischen Militär nichts zu tun. Aber so wie ich das einschätze, sind sie doch sehr nah und auch teilweise ausgerüstet eben von dem ukrainischen Militär. Und es gab dort auch Aufnahmen, wo diese Einheiten über westliche Autos beispielsweise, also Fahrzeuge, verfügten. Das ist auch eine Frage, die in der Ukraine nicht wirklich eine Frage ist. Also man versteht es nicht wirklich. Russland greift die Ukraine aus allen Richtungen an, immer wieder. Und die Ukrainer stellen die Fragen, warum dürfen wir nicht auf russischem Gebiet, ob das Militärdepots sind, ob das Versorgungswege sind, ob das Ölraffinerien sind, warum dürfen wir da nicht zurückschlagen? Viele haben hier das Gefühl, dass man sozusagen gezwungen wird, mit einer gebundenen Hand auf dem Rücken zu kämpfen.
Zuwanderung, das ist ein drängendes Thema, auch ein hochbrisantes politisches Thema. Und mit den zugegeben komplizierten Fragen der Zuwanderung beschäftigt sich, Achtung, langer Name, der Sachverständigenrat für Integration und Migration. Dieser Sachverständigenrat, kurz SVR, ist nach eigener Darstellung ein unabhängiges, interdisziplinär besetztes Expertengremium, dass die Politik beraten und die Öffentlichkeit informieren möchte. Da gibt es 9 Sachverständige, allesamt WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Disziplinen. Und die legen jährlich ein Gutachten zur Integration und Migration vor. Tja, und heute ist es wieder soweit. Zugehört hat bei der Vorstellung dieses aktuellen Gutachtens mein Kollege Sebastian Engelbrecht. Hallo jetzt nach Berlin.
Hallo Barbara.
Sebastian, ein Gutachten zur Integration und Migration. Das klingt ja erstmal sehr global, sehr allumfassend. Was hat dich denn heute aufhorchen lassen?
Mich hat eine Zahl aufhorchen lassen, die der Berliner Soziologe Steffen Mau, der ist von der Humboldt-Universität, genannt hat. Er hat gesagt, im Durchschnitt gibt es in ganz Europa im Jahr 750.000 Schutzsuchende, also im weitesten Sinne Asylbewerber und Asylbewerberinnen, die hierher kommen. 750.000 im Schnitt im Jahr. Und er hat das dann in Relation gestellt zu der Zahl der Menschen, die in Europa leben, nämlich 450 Millionen Menschen. Und dann hat er die Rechnung aufgemacht. Das heißt, in 5 Jahren sind das dann noch nicht einmal 1% der europäischen Gesamtbevölkerung, die aus dem Ausland nach Europa kommen. Und er hat dann gesagt, das ist im Prinzip verkraftbar, das sei verkraftbar unter den Voraussetzungen, dass die Staaten eben Kapazitäten aufbauen, dass sie Infrastruktur aufbauen, um diese im Prinzip verkraftbare Zahl von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern aufzunehmen.
Wenn nur die nackten Zahlen so sind, wie du es gerade beschrieben hast, hat denn der SVR, also bevor wir jetzt gleich ein bisschen mehr in die Details gehen, eine Erklärung, warum dann trotzdem die Debatte so aufgeheizt ist?
Ja, eine Erklärung hat er dafür eigentlich nicht unbedingt gefunden. Er hat es festgestellt. Ich fand diese Veranstaltung ganz interessant, weil sie so nüchtern war. Da saßen also diese Professoren alle aufgereiht hier in Berlin-Mitte. Und sie haben sich 2 Dinge vorgenommen. Sie wollten eben nicht in diese Debatte um jeden Preis einsteigen, sondern sie wollten sozusagen eine gewisse Nüchternheit verbreiten. Und sie tun das, indem sie eine Analyse erstmal der Situation vorlegen und dann so ein paar kritische Anmerkungen machen. Und die haben sie eben gemacht zur Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, das ja heute förmlich nochmal in Brüssel beschlossen worden ist, eigentlich schon Ende vergangenen Jahres. Sie haben sich auch geäußert zu dieser polarisierenden Debatte über Asyl und Zuwanderung. Letztlich haben sie dazu eigentlich nur gesagt, dass sie die beruhigen wollen, dass sie die für nicht berechtigt halten. Sie haben sich geäußert zum Thema Fachkräfteeinwanderung. Da gibt es ja eben jetzt ein Gesetz. Man hat sich in Deutschland von dem Grundsatz verabschiedet, im Ausland erworbene Qualifikationen, die müssen eben nicht immer gleichwertig sein zu deutschen Ausbildungsstandards. Und das soll die Zuwanderung erleichtern, dass man da von diesen Standards absieht und runtergeht. Thema war auch das Staatsangehörigkeitsrecht, dass Deutschland eben das jetzt hinnimmt, dass Einwanderer noch eine weitere Staatsangehörigkeit haben und dadurch kann man die Einwanderungszahlen erhöhen und damit auch die Einwanderung von Arbeitskräften. Und dann ging es um das Thema Bürokratieabbau bei den Einwanderungsbehörden etwa. Also das waren so die Themen, die Sie angerissen haben, und Sie haben zurückgeblickt eben auf die vergangenen 5 Jahre.
Also viele wuchtige Stichworte, die du jetzt genannt hast, da ist ja eigentlich jedes einzelne für sich genommen schon abendfüllend. Du hast eben, wenn ich dich richtig verstanden habe, die Sachverständigen zitiert mit der Einstellung, dass sie die Asyldebatte, so wie sie in Deutschland geführt wird oder auch hier in vielen anderen europäischen Staaten, dass sie diese Debatte für nicht berechtigt halten. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, sie wollen diesen dramatischen Ton aus der Diskussion rausnehmen. Und sie sagen eben, es gibt hier konservative Politiker, die immer so auftreten mit dem Gestus, wenn ich erst an der Regierung bin, dann werden wir die Migrationsthematik lösen. Dann werden hier im Jahr nur noch die Zahl X von Migranten zugelassen. Und sie meinen, das ist eine Illusion. Der Sachverständigenrat meint, die Frage, wie viele Menschen hier im Jahr ankommen, hängt von ganz anderen Faktoren ab. Von der geopolitischen Situation, von der Frage, welche Kriege in Europa und außerhalb Europas vorhanden sind. Es ist nicht so, dass eine Regierung am Kabinettstisch sitzt und auf gewissermaßen Stellschrauben dreht und dadurch die Migration ein für alle Mal geregelt und aufgeräumt werden kann als Thematik.
Wer sagt es den Politikern? Wer sagt es den Politikern?
Der Sachverständigenrat Migration jedenfalls. Jedenfalls ist er ja ein Sachverständigenrat, der die Bundesregierung beraten soll. Und insofern ist das etwas, was der Sachverständigenrat der Ampelregierung ins Stammbuch schreibt. Aber heute klang es mehr danach, als würde er es der AfD und vielleicht auch der CDU ins Stammbuch schreiben.
Dann würde ich jetzt vielleicht erwidern, ein ExpertInnenkreis, der sich da über hochbrisante, auch politisch umstrittene Themen eben beugt, ist das nicht auch ein bisschen Elfenbeinturm? Weil die Nöte der Politik sind ja offensichtlich und die Unruhe in der Gesellschaft auch.
Ja, das klingt nach Elfenbeinturm, aber der Sachverständigenrat hat sich ja durchaus zu einigen Themen dann auch geäußert, etwa zu dem britischen Ruanda-Modell, um mal ein Beispiel zu nehmen, hat sich zu sehr vielen einzelnen Punkten genannt, aber das mit dem britischen Ruanda-Modell ist ja interessant. Die britische Regierung will ja Migranten, die irregulär nach Großbritannien einreisen, keine Gelegenheit mehr geben, einen Asylantrag zu stellen. Die sollen dann stattdessen einfach in einen Drittstaat abgeschoben werden, eben nach Ruanda. Und dieser Deal, der sieht dann eben vor, dass sie dort Asyl beantragen. Und diesen Deal etwa, das war schon eine sehr konkrete Aussage, sieht der Sachverständigenrat sehr kritisch. Dann haben sie sich auch geäußert etwa zu der Situation der insgesamt 4,3 Millionen Menschen, die aus der Ukraine wegen des Krieges Russlands gegen die Ukraine geflüchtet sind, geflüchtet nach Europa, ein Viertel davon nach Deutschland. Und da haben sie einfach daran erinnert, dass wir hier momentan eine Lösung haben, dass diese Menschen hier aufgenommen werden, das ist eine europaweite Lösung, dass die aber eigentlich nur noch ein gutes Jahr lang rechtlich diesen Status, den sie jetzt haben, hier haben, dass sie nämlich auch gar keinen Asylantrag stellen müssen und dass diese Richtlinie aber ausläuft und dass man sich Gedanken machen muss, wenn man davon ausgeht, dass die Krise in der Ukraine und der Krieg dort anhält, dass man sich Gedanken machen muss, jetzt schon ein Jahr vor Auslaufen der Gültigkeit dieser Richtlinie, ja, welchen Status man den Ukrainerinnen und Ukrainern in Europa weiter zu geben bereit ist.
Muss man also auf dem Schirm haben. Anderes wichtiges Thema, das du auch schon ein bisschen angerissen hast, ist die Frage nach Migrationsabkommen mit Herkunftsstaaten. Du hast die Ruanda-Debatte schon erwähnt, aber es gibt ja noch andere Staaten, wo die EU-Kommissionspräsidentin Albrecht durch die Welt reist, nach Tunesien, nach Ägypten, zuletzt sogar in den Libanon, und sich die EU das auch eine Menge Geld kosten lässt. Diese Migrationsabkommen, was sagt denn der Sachverständigenrat dazu?
Ja, da ist der Sachverständigenrat sehr dafür, solche Migrationsabkommen abzuschließen. Die gibt es ja auch auf nationaler Ebene. Deutschland hat die etwa geschlossen mit Indien oder mit Georgien. Es sei sinnvoll, mit den Staaten, mit denen man solche Abkommen abschließe, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Letztlich sind das ja die Herkunftsstaaten derjenigen, die dann hier Asyl beantragen. Wenn man abgelehnte Asylbewerber eben zurückführen wolle, und das sei ja häufig das Interesse, gerade bei Ländern wie Indien und Georgien, die als sichere Drittstaaten gelten, dann müsse man ja eben auch ein Gegenüber haben, das mit einem zusammenarbeite, also die Regierung dieser Staaten. Und nur bei einer Kooperation auf Augenhöhe funktioniert eben diese Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern auch wirklich nachhaltig, so der Sachverständigenrat. Man müsse eben diese Herkunftsländer ernst nehmen. Man kann nicht einfach ein Flugzeug nehmen und die sozusagen rüberbringen, die Asylbewerber, und dann hat sich das, sondern die Interessen der Herkunftsländer müssten eben auch gesehen und integriert werden in die Asylpolitik.
Würdest du abschließend sagen, hat der SVR der Zuwanderungspolitik der Ampelregierung ja so ein befriedigendes Zeugnis ausgestellt, oder welche Noten wurden da vergeben oder wurden überhaupt Noten vergeben?
Ich würde sagen, ja, letztlich ist natürlich dieser Sachverständigenrat auch ampelnah, von der Ampel eingesetzt, von der Regierung eingesetzt. Da wurde gesagt, ja, die Ampel hat gute Arbeit geleistet. Es gäbe eine große Dynamik in der Migrationspolitik. Es gäbe das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das Staatsangehörigkeitsrecht, das Chancenaufenthaltsrecht auf europäischer Ebene, die neuen Asylregelungen. Also die waren gewissermaßen überzeugt, die Bundesregierung habe fleißig gearbeitet auf diesem Gebiet. Aber die Forderung lautet nun, all diese ehrgeizigen Verbesserungen, die müsst ihr auch, Bundesregierung, jetzt erfolgreich umsetzen. Und da ist der Sachverständigenrat sozusagen noch nicht ganz der Überzeugung, dass all das auch wirklich so leicht umzusetzen ist, und will sich das nun anschauen.
Also ein voll befriedigend.
So etwa könnte man es nennen.
Danke, Sebastian Engelbrecht, nach Berlin.
Gerne.
Damit machen wir Schluss für heute. Die Redaktion hatte Fanny Buschert und ich bin Barbara Schmidt-Matern. Tschüss.